Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Mit Benjamin Dierks. Guten Abend. Der Prozess gegen den terrorverdächtigen Bundeswehroffizier Franco A. nähert sich dem Ende. Aber was ist mit den Netzwerken, in die er verstrickt war? Außerdem, warum Exilrussen in Deutschland vor einer ungewissen Zukunft stehen? Und wieso das Bauministerium in Berlin selbst noch im Bau ist? Drei unserer Themen heute. Schön, dass Sie dabei sind. Schnell und unbürokratisch sollte die Hilfe sein nach der Flut vor einem Jahr. Das hatte die SPD-geführte Ampelregierung von Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz zugesagt. Das sieht heute aber oft anders aus. Der Wiederaufbaufonds von Bund und Ländern hat Rheinland-Pfalz 15 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Auch Privatleute sollen Geld davon bekommen, deren Häuser beschädigt oder zerstört wurden. Doch es gibt viel weniger Anträge als erwartet. Das Verfahren ist kompliziert und schreckt offenbar ab. Und bei der Bewilligung und Auszahlung hakt es. Unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann hat Betroffene besucht.
Loni Radermacher trägt ein knallgelbes T-Shirt zur engen schwarzen Hose, kinnlange mittelblonde Haare, nicht eine graue Strähne dazwischen, alles andere als ein Oma-Typ. Die 80-Jährige wirkt mindestens 10 Jahre jünger, optimistisch und tatkräftig. Dabei hat sie Schlimmes erlebt. Mit einem Bild umreißt die Betroffene aus Bad Neuenahr den Schrecken der Flutnacht.
Hier gegenüber hat eine Frau im Garten tot gelegen und solche Sachen.
Loni Radermachers Tochter hatte am Abend des 14. Juli 2021 die Erdgeschosswohnung verlassen, um ihr Auto vor dem schnell ansteigenden Hochwasser in Sicherheit zu bringen. Sie schaffte es kaum noch zurück. Mutter und Tochter überlebten im ersten Stock des dreistöckigen Hauses, Baujahr 1930. Die Erdgeschosswohnung und der Keller liefen voll. Das Inventar wurde durcheinandergewirbelt und komplett zerstört.
Das waren ja Berge von Schutt, was alles gute Sachen Tag vorher noch waren.
Erst an der halben Treppe zur ersten Etage kam das Wasser zum Stillstand. Autowracks stapelten sich im Garten. Dass Loni Radermacher nach all dem im ersten Stock wohnen bleiben und wieder aufbauen würde, hatten ihre engsten Verwandten anfangs bezweifelt. Und wenn die Seniorin nicht einen Vertrauten hätte, der sich für sie durch komplizierte Formulare kämpft, vielleicht würde dann auch sie zur Mehrheit der Geschädigten gehören, die bislang noch keine Wiederaufbauhilfe beantragt haben. 9000 Anträge für beschädigte Wohngebäude hatte Rheinland-Pfalz erwartet. Doch nur 2500 gingen bislang bei der ISB ein, der Investitions- und Strukturbank des Landes. Man kann nur spekulieren, dass sich Tausende von Hausbesitzern dem komplizierten Verfahren derzeit nicht aussetzen wollen oder können. Loni Radermacher ging den anspruchsvollen Antrag auf Wiederaufbauhilfe gemeinsam mit ihrem Sohn in Berlin an, forderte das nötige Schadensgutachten und beantragte Mittel bei der ISB.
Also 269.000 Euro ist das geschätzt worden und davon gibt es 80%.
Auf diese 80% der Schadenssumme, also auf 215.000 Euro, gewährte die ISB Loni Radermacher einen ersten Abschlag in Höhe von einem Fünftel, etwa 43.000 Euro. Schnell und unbürokratisch, so war es versprochen. Die 80-Jährige schüttelt energisch den Kopf.
Nee, ganz und gar nicht.
Wochen und Monate dauert es. So berichten neben Loni Radermacher viele Betroffene im Ahrtal, bis Anträge für vollständig erklärt werden. Immer wieder würden weitere Details gefordert, viel Zeit verstreiche beim mehrfachen Nachbessern. Von den 2500 Anträgen auf private Wiederaufbauhilfe gelten 600 als noch nicht komplett. Flutbetroffene, die umgeben von lärmenden Baustellen und Ruinen leben, strapaziert die Prüfbürokratie aufs Äußerste. Nur wenige haben, wie die 80-Jährige aus Bad Neuenahr, das Glück, beim Kampf um die Bewilligung von Wiederaufbauhilfe jemanden einspannen zu können, der nicht unmittelbar betroffen ist.
Und jedes Mal hat mein Sohn wieder angerufen,
Und bei der Investitionsbank ISB jedes Mal wieder eine andere Kraft an der Strippe gehabt, die den Fall noch nicht kannte und das Problem von Grund auf neu erklärt bekommen musste. Zu wenige und ständig wechselnde Mitarbeiter bei der ISB moniert die CDU-Opposition im Landtag von Rheinland-Pfalz. Die Landesregierung müsse das Personal bei der Antragsbewilligung in Mainz aufstocken. Die ISB widerspricht, 120 Personen seien mit der Wiederaufbauhilfe befasst, davon die Hälfte in der Antragsbearbeitung. Ohnehin sei man dabei, aufzustocken. Zum Vorwurf überbordender Bürokratie sagt ISB-Vorstand Ulrich Link dem SWR-Fernsehen.
Dem Grunde nach können wir das alles nachvollziehen, ja, dass man sagt, das ist eben bürokratisch. Ich kann nur um Verständnis werben. Wir sind hier auch treuhänderisch für das Land und für den Bund. Es sind ja auch Bundesmittel hier bereitgestellt worden, tätig, müssen dann eben auch genauer prüfen.
Zurück nach Bad Neuenahr zu Loni Rademacher. Die 80-Jährige im knallgelben T-Shirt hat ins frisch sanierte Erdgeschoss gebeten. Dorthin, wo bis zur Flut ihre Tochter gelebt hat. Die Seniorin steht jetzt in der leeren Küche, die mit zartgelbem Kalkputz und weiß lackierten Holztüren Frische verströmt. Nach zermürbendem und oft vergeblichem Warten auf Handwerker hat die Hausbesitzerin vor einigen Monaten das große Los gezogen. Über einen ehrenamtlichen Helfer lernte sie Michael Rödder kennen. Der ist eigentlich Straßen- und Tiefbauunternehmer im 100 Kilometer entfernten Westerwald. Ins Ahrtal war er zunächst selbst als freiwilliger Helfer gestartet.
Und im Oktober habe ich gesehen, was für Not hier ist. Dann habe ich 3 Verputzer eingestellt. Und jetzt sind wir seit November halt auch im Verputzen hier und helfen den Leuten halt, die Häuser wieder aufbauen. Der Frau Rademacher haben wir hinten den Garten komplett neu gemacht, kostenlos, mit Material, weil sie das Geld nicht hat und sie wollte gerne beim schönen Wetter nochmal raus.
Mehr geht aber nicht kostenlos und der erste Abschlag Wiederaufbauhilfe ist für die Sanierung von Keller und Erdgeschoss aufgebraucht. Deshalb kann Loni Rademacher dem Handwerker ihres Vertrauens vorerst keine Aufträge mehr erteilen. Dabei würde sie so gern mit der Außensanierung des Hauses vorankommen, um endlich nicht mehr im ersten Stock einer Baustelle leben zu müssen. Sie blickt zu Rödder, dem 53-jährigen Tiefbauunternehmer im grauen Poloshirt mit Firmenlogo auf der Brust. Die beiden haben sich inzwischen angefreundet.
Ich habe ihm gesagt, ich kann jetzt nichts mehr machen. Ich habe kein Geld dafür. Ich bin ja froh, dass er mir vertraut, dass er das bekommt, was noch zu zahlen ist.
Ja, wir haben jetzt 3 Wochen Baustopp hier. Die Frau Rademacher hat auch über alles, was wir gemacht haben, hier verputzen, Rechnung bekommen, frühzeitig eingereicht, vor 5 Wochen eingereicht.
Bei der Investitions- und Strukturbank ISB, weshalb die zweite Tranche Wiederaufbauhilfe längst da sein sollte. Schnelle Hilfe, so hatte es Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD doch versprochen.
Es ist nicht so, sonst würde die Frau Rademacher keine 5 Wochen warten.
Bei vielen hake es mit der Auszahlung weiterer Tranchen, weiß der Unternehmer aus Wissen an der Sieg an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen. Dort im Nachbarland bekommen Flutbetroffene als ersten Abschlag 40% der bewilligten Wiederaufbauhilfe ausgezahlt, anders in Rheinland-Pfalz.
Nur 20%. Das ist zu wenig.
Im Ahrtal sieht das kaum jemand anders. Doch bis Anfang der Woche blieb die Ampelkoalition von Rheinland-Pfalz dabei. Als Vorauszahlung seien mehr als 20% ohne Verwendungsnachweise nicht möglich. Jetzt hat Ministerpräsidentin Dreyer angekündigt, Härtefälle zu regeln, in denen doch 40% als Erstabschlag ausgezahlt werden sollen. Keine Vereinfachung, schimpft die Opposition, sondern wieder mehr Bürokratie. Für Loni Rademacher kommt die Regelung ohnehin zu spät. Die 80-Jährige will endlich ihr normales Leben zurück. Sie wünscht sich mehr Vertrauen seitens der Regierenden in Rheinland-Pfalz.
Und die können ja auch gucken kommen. Geht einfach nicht weiter. Und ich wäre froh, wenn ich mal irgendwas anderes machen könnte, als hier stehen und Elend sehen. Und das waren 11 Monate. Die möchte ich nicht nochmal machen.
Anke Petermann über den stockenden Wiederaufbau nach der Flut im Ahrtal. Mit Russlands Krieg gegen die Ukraine begann eine Massenflucht. Viele Menschen kamen bekanntlich auch nach Deutschland, in der Mehrzahl Ukrainerinnen und Ukrainer. Aber unter ihnen sind auch Russinnen und Russen. Und zwar jene, die mit der Politik des Kremls ganz und gar nicht einverstanden sind und deswegen dort Angst vor Repressionen haben. Sie sind als Touristen nach Deutschland gereist und nun wissen sie nicht, wie es weitergeht, wenn das Visum ausläuft. Die Bundesregierung hat ihnen ein humanitäres Visum angeboten. Aber das ist ziemlich kompliziert, hat Anastasia Gorokova festgestellt. Sie hat in Berlin russische Flüchtlinge getroffen.
In einem Park in Berlin-Kreuzberg hängen ukrainische Flaggen zwischen zwei Bäumen. Menschen sitzen oder stehen in Gruppen zusammen und unterhalten sich. Einige von ihnen tragen blau-gelb, andere die Farben weiß-blau-weiß. Die inoffiziellen Farben für eine Russland-Flagge ganz ohne Rot. Vielleicht ein Russland der Zukunft, denke ich. Aus einer Box spielt ukrainische Rockmusik. Dann ertönt ein Song auf Russisch. An diesem Abend findet ein Antikriegspicknick statt. Eine Gelegenheit, sich zu vernetzen. Es sind Ukrainer da, aber auch Russen. Und auch sie mussten in den vergangenen Monaten ihrer Heimat den Rücken kehren. Wenn nicht für immer, dann doch für lange, glaubt Ira Posrednikova.
Ich bin keine direkte Betroffene des Krieges, aber ich spüre trotzdem, wie dieser Krieg mein Leben jeden Tag beeinflusst.
Ira hat in Moskau als freiberufliche PR-Beraterin gearbeitet und produziert außerdem mit zwei Freundinnen einen Podcast über den deutschen Film. Als der Krieg begann, war für Ira klar, sie muss raus aus ihrer Heimat. Jetzt ist die 40-Jährige aktives Mitglied in einem Telegram-Kanal für Exilrussen und auch die Community-Managerin der Gruppe. Es sei ihr wichtig, sich mit anderen Gestrandeten auszutauschen, sagt sie. Die meisten sind wie sie mit einem Touristenvisum eingereist. Ira ist über Umwege seit Ende April in Berlin. Doch ihr Visum läuft bald aus. Welche Perspektive sie danach in Deutschland hat? Eigentlich keine, sagt Ira deprimiert.
Schon als ich ankam, kursierte hier das Gerücht, dass es für uns die Möglichkeit geben würde, ein humanitäres Visum zu bekommen. Es gab Listen mit Namen, die diese dringend benötigen. Es gab Leute, die uns beraten haben und das hat natürlich Hoffnung gemacht. Wir wurden mit dieser Hoffnung gefüttert und alles klang, als ob es schon sicher wäre, weil man wusste, dass das Auswärtige Amt sich mit dem Innenministerium berät und die Parteien sich auch für uns einsetzen und es Sympathie gibt uns gegenüber. Aber dann kam es doch zu keiner Einigung. Und das heißt, wir müssen Deutschland verlassen.
Alexei Kozlov sitzt an einem kleinen Tisch bei Panda Plattforma, ein Club im Prenzlauer Berg in Berlin. Hier werden normalerweise Konzerte gespielt. Doch heute beraten russischsprachige NGO-Vertreter und Menschenrechtler oppositionelle Russinnen und Russen. Alexei ist Vorsitzender und Gründer des Berliner Vereins Solidarius. Vor 10 Jahren kam er selbst als politisch Verfolgter nach Berlin. Jetzt ist er es, der seit Kriegsbeginn Kreml-Kritiker berät. Auch der 47-Jährige war ziemlich überrascht darüber, dass es für die bereits seit Ende Februar hier gestrandeten Russen nun doch kaum eine Möglichkeit gibt, zu bleiben.
Alles ist total seltsam. Einerseits haben wir die ganzen unterschiedlichen offiziellen Ankündigungen von sämtlichen Ministerien darüber, dass man russische Dissidenten und Kreml-Kritiker, unabhängige Journalisten schützen muss. Dann hat man verkündet, dass der Paragraph 22.2 genau dafür genutzt werden soll, um solchen Menschen hier in Deutschland einen Aufenthaltstitel zu vergeben. Aber nun taucht plötzlich so ein Aber auf. Und zwar, dass man darauf keinen Anspruch hat, wenn man bereits in Deutschland ist.
Es gäbe nur noch die Möglichkeit, politisches Asyl zu beantragen, erklärt Kozlov. Aber für viele sei das keine gute Option. Es fliehen hauptsächlich Menschen mit hoher beruflicher Qualifikation. Journalisten, Künstler, Mitarbeiter von NGOs, Umweltaktivisten, Wissenschaftler etc. Oftmals mit ihren Familien. Politisches Asyl gibt ihnen nicht die Möglichkeit, schnell arbeiten zu dürfen und somit Fuß zu fassen. Allein bei Alexei Kozlov liegen derzeit 700 Anfragen von Russinnen und Russen auf dem Tisch, die sich schon in Deutschland befinden und darauf hoffen, hier Schutz zu finden. Und viele brauchen tatsächlich Schutz. Manche sogar viel mehr als die PR-Beraterin Ira. Der Moskauer Fotokünstler und World Press Award-Gewinner Danila Tkachenko wollte seine Meinung zu diesem Krieg auf radikalere Art und Weise ausdrücken. Nach dem ersten Schock hatte der 33-Jährige kurz die Idee, in die ukrainische Armee einzutreten. Doch dann erinnerte er sich, dass er auch seine Kunst als Waffe gegen das Regime nutzen kann.
Ich habe 140 Rauchbomben gekauft und zwei große Klimaanlagen. Dann habe ich eine Wohnung direkt am Kreml angemietet. Dort die beiden Klimaanlagen mit jeweils 70 Rauchbomben bestückt, eine in Gelb, eine in Blau. Und die habe ich dann an ein System angeschlossen, das ich aus der Ferne steuern kann. Der Plan war, die Rauchbomben während der Siegesparade am 9. Mai zu aktivieren. Es waren genug, um den ganzen Platz in eine blau-gelbe Dunstwolke einzuhüllen und so der Ukraine meine Unterstützung auszusprechen und meine Antikriegshaltung zu zeigen.
Er bereitete sich den ganzen April auf diese Aktion vor. Parallel plante er seine Ausreise, organisierte sich ein estnisches Touristenvisum und reiste einen Tag vor der Aktion per Landweg über St. Petersburg aus. Angekommen in Berlin streamte er am 9. Mai in der Wohnung einer Freundin die Übertragung der Siegesparade in Moskau und versuchte, die Rauchbomben zu aktivieren. Aber nichts funktionierte. Stattdessen sah er im Livestream, wie schwarz gekleidete Männer auf dem Balkon der Wohnung seine Installation abfotografierten. Er wusste, er war aufgeflogen. Und schon am Abend des 9. Mai stürmte die Spezialeinheit OMON die Wohnung seiner Eltern.
Was jetzt passiert ist, mein ganzes privates Umfeld wird geprüft. Die Wohnungen von meiner Familie und von Freunden wurden mitten in der Nacht gestürmt. Ich bin jetzt so sehr in Sorge. Man droht ihnen allen mit Haft und mit einem Strafverfahren.
Sein Touristenvisum läuft Anfang August aus. Ein Zurück gibt es für ihn nicht. Wie geht es aber nun für ihn weiter in Berlin?
Ich hatte keine Zeit, darüber nachzudenken, wie es für mich weitergehen könnte. Ich wusste, ich muss die Aktion vorbereiten und ausreisen. Mehr Gedanken habe ich mir nicht gemacht. Und jetzt weiß ich auch nicht weiter. Ich habe keine Ahnung und keine Pläne.
Will er in Deutschland bleiben, muss er um politisches Asyl bitten. In Berlin gibt es zwar seit etwa 15 Jahren eine Sonderregelung für besonders gefährdete Geflüchtete wie ihn. Diese ermöglicht ihm trotz Touristenvisum eine reguläre Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Allerdings nur, wenn er eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nachweisen kann und einen festen Wohnsitz. Mehr Möglichkeiten gäbe es für ihn nicht, erklärt Alexej Kozlov. Dass er nicht mit einem deutschen, sondern einem estnischen Touristenvisum eingereist ist, macht die Sache allerdings noch komplizierter.
Also die müssen hier dann tatenlos rumsitzen und warten, bis klar ist, welches Land für sie zuständig ist. Ob es das Land ist, was ihnen das Visum ausgestellt hat, oder Deutschland. Und das ist auch ein Grund, warum politisches Asyl für viele nicht in Frage kommt. Weil man da in das sogenannte Dublin-Verfahren kommt und das stellt das ganze Prozedere auf Pause.
Für Ira bedeutet das nur eins. Sie wird in wenigen Tagen ausreisen. Nach langem Hin und Her will sie nun in einen Non-EU-Staat fliegen, in ihrem Fall Montenegro. Dort brauchen Russen kein Visum.
Und wir haben bei der Berliner Senatsverwaltung nachgefragt. Ein Aufnahmeprogramm für russische Flüchtlinge plant sie nicht, aber sie will Einzelfälle prüfen. Es ist der größte Rechtsextremismus-Skandal der Bundeswehr. Der Offizier Franco A. hortete illegal Waffen und Munition. Er gab sich als syrischer Flüchtling aus und wollte mutmaßlich Menschen töten, die er als politische Gegner sah. Nun geht der Prozess vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main dem Ende entgegen und Franco A. droht eine jahrelange Haftstrafe. Was aber vor Gericht nur Randthema war, die ominösen Netzwerke, in denen Franco A. sich mit anderen Soldaten, mit Polizisten und rechtsextremen Preppern offenbar auf einen Tag X vorbereitete. Sebastian Erb von der Tageszeitung Taz und Christina Schmidt von der Wochenzeitung Die Zeit haben jahrelang dazu recherchiert und beleuchten das gefährliche Umfeld für uns, das gefährliche Umfeld von Franco A.
Das Rätsel um den Bundeswehroffizier Franco A. beginnt für die Sicherheitsbehörden im Wiener Flughafen. Im Januar 2017 entdecken Mitarbeitende in einer Toilette eine geladene Pistole. Deponiert hat sie dort Franco A., damals 28 Jahre alt. Als er die Pistole aus dem Versteck holen will, nehmen PolizistInnen ihn fest. Er muss seine Fingerabdrücke abgeben und rückt sein Smartphone heraus. Was die ErmittlerInnen besonders alarmiert: Mit Franco A.'s Fingerabdrücken ist im System ein syrischer Flüchtling registriert. In Franco A.'s Handy stoßen die BeamtInnen auf eine Telegram-Gruppe. Sie heißt Süd und hat zu diesem Zeitpunkt 59 Mitglieder. Polizisten, Soldaten, Waffenhändler. Diese Gruppe führt das Bundeskriminalamt, den Verfassungsschutz und den Bundeswehrgeheimdienst MAD in ein konspiratives Netzwerk, in dem sich sogenannte Prepper auf den Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung vorbereiten. Den Tag X. Wollte Franco A. als angeblicher syrischer Geflüchteter womöglich einen Tag X provozieren? Der Gründer der Gruppe ist damals ebenfalls Bundeswehrsoldat, eingesetzt beim Kommando Spezialkräfte, kurz KSK, einer Elitetruppe. Er nennt sich Hannibal und verschickt im Jahr 2016 im Chat regelmäßig angeblich geheime Lageupdates.
Schwächung und Stagnation der Wirtschaft bis zum Crash. Bandenbildung und weitere Übergriffe auf Bevölkerung. Komplette Überforderung der Polizei und anderen Organe. Frankreich und Italien zerfallen im Bürgerkrieg. Zusätzlicher Weckruf aller Schläfer in Europa, welche gezielt auf Polizei und Kasernen schnell und aggressiv plus mit Überraschungsmoment angreifen.
Auf solche Szenarien wird sich Franco A. später in seinem Prozess immer wieder beziehen.
Franco A. ist auch bei einem Treffen in einem Schützenhaus auf der Schwäbischen Alb dabei, Ende Januar 2016. Dort fragt einer, ob die Soldaten aus der Gruppe am Tag X die Kasernen aufmachen würden. So könne man an Waffen, Munition und Fahrzeuge kommen. Franco A. erkundigt sich, wie er selbst an Waffen kommt.
Heute ist klar, er beschafft sich gleich mehrere, und zwar illegal. Eine davon ist die alte Pistole vom Wiener Flughafen. Vor Gericht gibt Franco A. zu, dass er drei weitere Waffen besaß. Darunter ein Schnellfeuergewehr G3. Nur wo er die Waffen besorgt hatte, verrät er nicht. Und auch nicht, wo sie heute sind. Die Bundesanwaltschaft ist sich sicher, dass er sie für einen rechtsextremen Anschlag benutzen wollte.
Durch Franco A. stoßen die ErmittlerInnen auf den Verein UNITA. Wieder sind die Mitglieder Polizisten, Soldaten, private Sicherheitsleute. Wieder ist der Gründer der KSK-Soldat Hannibal. Doch die Ermittlungsbehörden verlieren schnell das Interesse daran. Im Prozess gegen Franco A. kommt UNITA nur am Rande vor. Dabei arbeitet der Verein damals daran, eine paramilitärische Einheit aufzubauen. Ein internes Dokument zeigt verschiedene Ausbildungsmodule, wie Häuserkampf oder Nahkampf. Sein Ziel beschreibt Hannibal zu der Zeit in einer internen Sprachnachricht.
Es soll wirklich darum gehen, dass alle Mitglieder, die diese Blöcke machen, irgendwann so einen Stand haben, wenn die alles durchgemacht haben, dass man sagt, okay, das sind gute Infanteristen, die kann man gut einsetzen, ob es deutschlandweit oder sonst wo.
Erst journalistische Recherchen, Nachfragen in Parlamenten und Whistleblower bringen Nachrichtendienste dazu, den Verein genauer zu durchleuchten. Heute wird UNITA als rechtsextremer Verdachtsfall vom Verfassungsschutz beobachtet.
Hannibals Netzwerk reicht bis nach Mecklenburg-Vorpommern. August 2017. Wieder hegt die Bundesanwaltschaft den Verdacht, dass Männer mit Bezügen zur Polizei und zur Bundeswehr einen Tag X nutzen wollen, um zu töten. Nordkreuz nennt sich die Gruppe. Bei zwei Mitgliedern finden ErmittlerInnen sogenannte Feindeslisten. Darauf stehen etwa Menschen, die sich für Geflüchtete engagieren. Der Chef der Gruppe ist ein ehemaliger SEK-Polizist. Er gilt als Zeuge im Nordkreuz-Verfahren. Im Interview mit dem ARD-Magazin Panorama beschreibt er die angeblich harmlosen Ziele der Gruppe.
Der Grund dieser Gruppe ist im Grunde nur eine, wie soll ich das nennen, modernen, neumodernen, nennt man das, die Prepper-Szene, wenn Ihnen das was sagt. Prepper vorbereiten, das sind so Leute, die sich auf eine Krise, auf eine Umweltkatastrophe, auf irgendwelche Engpässe in der Versorgung und dergleichen versuchen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten vorzubereiten. Es ging los eben mit Nahrungsmittelvorräten, Wasseraufbereitung, Energieversorgung. Also einige haben sich ein Aggregat gekauft, ne? Stromaggregat und so weiter.
Was der Polizist nicht sagt, er hat zu dem Zeitpunkt Waffen und zehntausende Schuss Munition gehortet. Einiges davon legal als Sportschütze, aber unter anderem auch eine illegale Uzi-Maschinenpistole. Er kommt mit einer Bewährungsstrafe davon. Seine rechtsextreme Gesinnung aber wird vor Gericht deutlich. Die Nordkreuz-Mitglieder richten Safehäuser ein und üben Schießen. Auch sie gehen konspirativ vor. So heißt es im Chat:
Desto besser die Kommunikation, umso einfacher ist die Organisation und das Sammeln untereinander am Tag X. Bis dahin gilt es für jeden von uns, so wenig wie möglich aufzufallen.
Ein Schießtrainer bei Nordkreuz pflegt gute Kontakte zum damaligen Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Cafier. Der CDU-Politiker bekommt von ihm eine Pistole geschenkt. Cafier erklärt die Angelegenheit Ende 2020 zunächst zur Privatsache, tritt aber schließlich zurück und wird später wegen Vorteilsannahme verurteilt.
Die Terrorermittlungen gegen die beiden Nordkreuz-Mitglieder stellt die Bundesanwaltschaft Ende 2021 ein. Für Martina Renner, innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, ist das nicht nachvollziehbar.
Wenn wir es hier mit Dschihadisten zu tun gehabt hätten und da hätte es welche gegeben, die hätten Depots angelegt, die hätten Waffen zu Hause versteckt, die hätten organisiert und über viele Jahre dafür gesorgt, dass Munition abgezweigt wird auf Schießplätzen oder im Dienst oder sonst was. Die wären alle dran gewesen im Rahmen einer Ermittlung zu einer terroristischen Vereinigung, weil sie eben in dieser für ein gemeinsames Ziel ihren Anteil gehabt haben.
Aus Renners Sicht hat der Prozess gegen Franco A. deshalb ein entscheidendes Manko.
Das ist, dass Komplizen von Franco A., Mitwisser, aber auch Personen, die in die konkrete Tatvorbereitung eingebunden waren, die Kenntnis hatten zu dem Versteck der Waffe, zum Modus operandi, nicht auf der Anklagebank waren.
Immerhin, mittlerweile nehmen die Sicherheitsbehörden das Netzwerk rund um Franco A. deutlich ernster. Im kürzlich veröffentlichten Lagebild zu Rechtsextremisten in Sicherheitsbehörden schreibt der Verfassungsschutz: Das Hannibal-Netzwerk verdeutliche das besondere Bedrohungspotenzial rechtsextremistischer Netzwerkstrukturen.
Franco A. und das Hannibal-Netzwerk. Ein Bericht von Christina Schmidt und Sebastian Erb. Die Bundesregierung will bezahlbaren Wohnraum schaffen. Deswegen gibt es dafür jetzt ein eigenes Ministerium, das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Diese Themen verantwortete früher einmal der Innenminister. Heute kümmert sich Bauministerin Clara Geiwitz von der SPD darum. Stück für Stück wird deshalb jetzt das Bauressort organisatorisch und natürlich auch räumlich vom Innenministerium abgekoppelt. Einen eigenen Etat gibt es nun auch für das neue Haus. Aber so wahnsinnig viel Innovatives kam aus diesem nun eigenständigen Ministerium bisher nicht. Und die Ironie der Geschichte, das Bauministerium ist selbst baufällig. Panayotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio hat sich das mal angeschaut.
Der Paternoster summt leise, bewegt sich gleichmäßig von oben nach unten, kaum jemand fährt mit. Das Gebäude des Bundesbauministeriums in der Berliner Krausenstraße scheint auf den ersten Blick intakt zu sein, doch es ist in die Jahre gekommen. Der 100 Jahre alte Bau ist marode.
Die Rohre müssen gewechselt werden.
Rolf Bösinger sitzt in seinem Büro an einem runden Glastisch und zählt die Mängel auf. Er ist Staatssekretär im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. So der ganze Titel, abgekürzt BMWSB.
Die IT-Struktur muss neu angezogen werden. Teile des Gebäudes müssen saniert werden, weil sie einfach baufällig sind. Und insofern hat der Zahn der Zeit hier an diesem Gebäude gewirkt. Und deswegen haben wir gar keine andere Wahl und müssen das Haus leider Ende dieses Jahres bzw. Frühjahr kommenden Jahres verlassen.
Das Bauministerium ist baufällig, ein Sanierungsfall. Das Problem, wohin soll die neu eingezogene Ministerin Clara Geiwitz samt Personal während der Renovierungszeit? Das Bauministerium sucht nach einer neuen Bleibe, Büroflächen für insgesamt 550 Mitarbeitende. Wer privat auf dem angespannten Berliner Markt eine Wohnung sucht, muss sich nicht nur auf hohe Preise, sondern auch auf zermürbende Monate der Verzweiflung einstellen.
Bei uns hat es auch einen ähnlichen Vorlauf, auch wie alle jeder, der privat sucht. Also man hat Hoffnungen und denkt, man hat was gefunden und dann zerschlägt sich das wieder. So war das bei uns auch.
Seit knapp 7 Monaten dauert die Suche bereits an, um für das Ministerium ein Übergangszuhause zu finden. Mit Unterstützung der BIMA. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gehört zum Bundesfinanzministerium und ist laut eigenen Angaben eine der größten Immobilieneigentümerinnen Deutschlands. Sie fungiert als Maklerin des Bundes und verwaltet rund 18.300 eigene Liegenschaften und etwa 38.100 Wohnungen. Doch die eigenen Immobilien kommen als Zwischenlösung für das Bauministerium nicht in Frage. Stattdessen soll für die 4- bis 5-jährige Sanierungsphase teuer angemietet werden. Konkrete Angaben zu geplanten Umzugskosten oder zu erwartenden Mietkosten für Büros in begehrter, zentraler Lage in Berlin-Mitte macht das Ministerium auf Nachfragen nicht. Man sucht noch. Überprüft werden verschiedene Liegenschaften. Ein Objekt sei in der Markgrafenstraße, heißt es auf Anfrage. Die Markgrafenstraße grenzt direkt an das derzeitige Bauministerium an. Sucht man auf Internetportalen nach freien Büroflächen in dieser Berliner Gegend und rechnet für die 550 Mitarbeitenden mit einer Gesamtfläche von 10.000 Quadratmetern und mit einem Preis von aktuell mindestens 30 Euro je Quadratmeter, macht das monatlich 300.000 Euro Miete kalt. Hinzu kommen unter anderem noch Betriebs- und Heizkosten.
Wir sind ganz normale Mieter und preislich sind die Mieten in Berlin relativ hoch, aber es ist trotzdem so, dass wir es auch gegenüber dem Haushaltsausschuss auch gut begründen können. Wir sind da auch bescheiden. Das wird jetzt keine Luxusimmobilie sein, in der wir einziehen.
Die Frage ist, ob diese Bescheidenheit zum angekündigten Sparkurs von FDP-Finanzminister Christian Lindner passt. Das Bauministerium ist sich sicher, dass die Kosten übernommen werden. Diese könnten, teilt es mit, beim Finanzministerium erst beantragt werden, wenn die neue Liegenschaft genehmigt sei. Unabhängig von den Kosten stellt sich zudem die Frage, wie ein Ministerium inhaltlich überhaupt Akzente setzen und mitregieren kann, wenn es seit Monaten damit beschäftigt ist, eigene Strukturen aufzubauen. Eine Übersicht zum Beispiel über die hausinternen Abteilungen und deren Aufgaben fehlt auf der Website des Ministeriums noch immer. Stattdessen der Hinweis:
Wir werden Sie hier über die Entwicklung und den Aufbau des neuen Ministeriums informieren.
Hinzu kommt, nur 24 der zusätzlich neu geschaffenen 104 Stellen sind aktuell besetzt. Die Ministerin sucht Mitarbeitende für Leitungsfunktionen. Staatssekretär Bösinger verteidigt sich. Der Aufbau eines Ministeriums dauere nun einmal.
Normalministerium hat man alles, also da läuft es. Aber hier muss man noch ein bisschen mehr Hand anlegen. Und das ist einfach interessant und gut.
Karin Ley, wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, erlebt, so sagt sie, die Zusammenarbeit mit dem neuen Bauministerium als, Zitat, sehr holprig. Die Beantwortung von Anfragen dauere sehr lange, sagt Ley und kritisiert zudem, es fehle der politische Output.
Dass beispielsweise 7 Monate lang noch nicht mal ein einziger Paragraph geändert wurde, um das kommunale Vorkaufsrecht wiederherzustellen. Dass es keinerlei Ideen darüber gibt, beispielsweise eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit wieder einzuführen. Das finde ich nicht gut, denn die Mieterinnen und Mieter können ja auch nicht warten. Die müssen jetzt ihre Miete bezahlen und deswegen müsste dort viel schneller gehandelt werden.
Baustaatssekretär Bösinger verschweigt nicht, dass das Ministerium vor großen Herausforderungen steht.
Problem ist eher, dass wir halt sehr viele inhaltlichen Aufgaben momentan zu klären haben, auf den Weg bringen müssen und deswegen halt manchmal auch Engpässe entstehen. Aber ich gehe davon aus, dass wir das eigentlich so bis zum Ende des Jahres so aufgebaut haben, dass man die Arbeit, die man hat, dann auch auf verschiedene Schultern auch verteilen kann und dass dann auch zum Glück diese Engpässe nicht mehr vorhanden sind.
Es gibt aber auch nach wie vor Kritik am Zuschnitt des Ministeriums. Denn das bereits erwähnte bundeseigene Immobilienunternehmen BIMA gehört zum Finanzministerium. Das Mietrecht liegt im Justizministerium, beide FDP geführt. Klimaschutzfragen im Gebäudebereich werden federführend im Wirtschafts- und Klimaschutzministerium behandelt. Hier haben die Grünen das Sagen. Auch Lamia Messari-Becker hätte sich mehr Kompetenz im neuen Bauministerium gewünscht. Die Bauingenieurin ist Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Universität Siegen. Sie ist zudem Mitglied im Expertenkreis Zukunft Bau des BMWSB. Der langsame Aufbau des Ministeriums überrascht sie nicht.
Fairerweise muss man sagen, seit über 20 Jahren kein eigenständiges Ministerium. In dieser Zeit ist jede Menge auch an Fehlentwicklungen zu beobachten gewesen. Stichwort bezahlbares Wohnen, Kluft zwischen Stadt und Land, verschlafene Wärmewende. Das ist aber alles nicht auf den Mist dieses Bauministeriums gewachsen, sondern darauf, dass wir diesen Bereich Bauen als sozialer Lebensraum zu wenig beachtet haben.
Bürosuche, Umzug, unbesetzte Stellen, dazu die Energiekrise mit steigenden Heizkosten, hohe Mieten, hohe Baupreise. Es sind viele Baustellen und bald ist das Bauministerium selbst eine.
Panayotis Gavrilis über das Bundesministerium, das das Bauen vorantreiben soll und selbst ein Sanierungsfall ist. Gute 2 Jahre ist es her, da kam zu Beginn der Corona-Pandemie das Leben vielerorts in Deutschland zum Stillstand. Geschäfte und Dienstleister mussten schließen, manche Unternehmen fuhren den Betrieb herunter, Freiberufler verloren Aufträge. Die ersten Hilfsprogramme kamen schnell. Bis Ende 2021 zahlte der Staat knapp 60 Milliarden Euro an Zuschüssen. Für die Auszahlung und auch die Überprüfung sind die Bundesländer zuständig. Und jetzt stehen für Hilfsempfänger Rückzahlungen an, weil manchmal doch mehr ausgezahlt wurde, als gebraucht wurde. Aber nicht immer lässt sich das so eindeutig sagen. In Baden-Württemberg haben vor allem Friseurläden Ärger mit den nun anstehenden Rückzahlungen. Landeskorrespondentin Katharina Thoms berichtet darüber.
Es läuft fast wieder normal in Erik Schneiders kleinem Friseurgeschäft in Karlsruhe.
Ich mache Ihnen jetzt gerade noch was drauf zum Neutralisieren.
Die 3 Angestellten und auch die Kundinnen im Laden tragen noch Maske. Ansonsten wird wieder geschnitten, frisiert, wie vor der Pandemie. Im März vor 2 Jahren gehörten die Friseurgeschäfte allerdings zu den ersten, die schließen mussten. Erik Schneider erinnert sich lebhaft.
Das hat uns natürlich alle zunächst mal in nackte Panik versetzt. Bei den Friseurbetrieben im Speziellen handelt es sich in der Regel um kleine Betriebe, die keine großen finanziellen Rücklagen haben. Und deswegen hat diese Soforthilfe den Friseuren wirklich sehr weitergeholfen. Einigen dürfte es das Leben gerettet haben.
Auch Schneider hat die Soforthilfe beantragt und bekommen. Für Miete, Betriebs- und Energiekosten. Dazu einen speziell in Baden-Württemberg ausgezahlten fiktiven Unternehmerlohn für die eigenen Lebenshaltungskosten. Der wurde finanziert aus Landesgeld. Insgesamt 9.000 Euro für 3 Monate. Gereicht hat es nicht.
Wir haben es gut verkraftet, sage ich jetzt mal. Aber natürlich auch nur, weil wir quasi alles locker gemacht haben, was locker zu machen war. Und alle haben irgendwelche Kredite aufgenommen oder persönliche Rücklagen aufgelöst.
Bei so gut wie allen in der Friseurbranche steht jetzt nach 2,5 Jahren eine komplette Rückzahlung der Corona-Hilfe an. Das bestätigt auch die Landesfriseurinnung in Baden-Württemberg.
Ja, genau. Also wir haben sie hier liegen und wir sehen, dass es also dieser dreimonatige Betrachtungszeitraum hier gesehen wird. Und
Schneider zeigt auf die Formulare in seinem Ordner.
Und das ist auch genau das Problem von uns Friseuren. Wir hatten ja keine 3 Monate geschlossen, sondern in Anführungsstrichen nur 6 Wochen.
Am Ende kam also wieder Geld rein. Was eigentlich gut ist, wird jetzt zum Problem, denn es wird nicht jeder Monat einzeln für sich betrachtet, sondern alle 3 Monate in Summe. Und dadurch sind am Ende die meisten im Plus. Und damit entstehe ein schiefes Bild, sagt Erik Schneider.
Für uns wäre so eine Faustformel, halber Berechnungszeitraum, halbe Förderungssumme, das würde uns schon mal enorm weiterhelfen.
Was außerdem helfen könnte, wenn statt April, Mai und Juni 2020 schon der März zählen würde, als es ja auch wirklich losging mit den Schließungen und dafür der Juni wegfiele.
Wenn man jetzt diesen Betrachtungszeitraum variabel gestalten könnte, dann würde es vielen Betrieben helfen, weil wir dann aus dieser Gewinnzone hinten, die sich im Nachhinein als Verlustzone darstellt, quasi das etwas verschieben können.
Eine Anfrage der SPD mit Zahlen aus dem baden-württembergischen Wirtschaftsministerium zeigt, jeder zweite Betrieb im Land muss seine Corona-Hilfen wieder zurückzahlen. Zuvor hatte auch der Bund in einem Schreiben einen flexibleren Umgang angeregt, darüber, welcher Zeitraum nun anzurechnen sei. Das aber, sagt die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hofmeister-Kraut von der CDU, ginge nicht.
Wir haben wirklich alles daran gesetzt, die Flexibilisierung des Betrachtungszeitraums. Jetzt ist uns das aufgrund eines Rechtsgutachtens, einer rechtlichen Einschätzung einer sehr erfahrenen Kanzlei nicht möglich, die ganz klar gesagt haben, ihr könnt nachträglich diesen Betrachtungszeitraum nicht flexibilisieren. Das ist rechtswidrig.
Allerdings, Nordrhein-Westfalen macht es genauso. Dort können Betriebe den Berechnungszeitraum auch am 1. März beginnen lassen. In Bayern geht es noch lockerer zu. Es gibt noch nicht mal eine flächendeckende Überprüfung, nur Stichproben. Baden-Württemberg ist da strenger. Der Bund der Selbstständigen findet, die Friseurbranche wird dadurch doppelt bestraft. Damals Ad-Hoc-Schließungen, jetzt der Rückzahlungsdruck. Nicole Hofmeister-Kraut verspricht deshalb,
die Rückzahlung, da nutzen wir alle Spielräume, dass die dann spätestens Mitte nächsten Jahres, also Mitte 2023 zu leisten ist. Außerdem werden wir sehr großzügig auch mit Ratenzahlungen, mit Stundungen umgehen. Es wird kein Unternehmen in seiner Existenz bedroht durch die Rückzahlung.
Der Karlsruher Friseur Erik Schneider ist da skeptisch.
Dieses Bemühen, dass man doch gerne was tun würde, das sehe ich nicht, weil da habe ich ein bisschen das Vertrauen verloren.
Im August sollen die Rückzahlungsbescheide versandt werden. Sobald er die schriftliche Rückforderung in Händen halte, will Erik Schneider dagegen klagen.
Als die Friseure wieder aufmachten, damals war das für viele ein Symbol von wiedererlangter Freiheit. Nun wird es für viele Salons in Baden-Württemberg eng, Katharina Thoms berichtete. Und das war das DLF-Magazin. Die Themen heute hat Barbara Roth für Sie ausgewählt. Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben. Mein Name ist Benjamin Dierks. Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Abend.